So einen schönen guten Morgen
allerseits.
Herzlich willkommen zu unserer siebten Folge unserer Predigtreihe vom Traum zur Bestimmung. Ihr erinnert euch vielleicht, die einen oder anderen, die im Urlaub waren, ja? Ja, dann kommt nach vorne. Ja, vom Traum zur Bestimmung. Siebte Folge, habe ich gesagt, und ihr erinnert euch vielleicht, auch wenn der Urlaub vielleicht das eine oder andere so ein Stückchen in Vergessenheit gebracht hat. Josef, 17 Jahre, bekommt zwei Träume, die so seine Zukunft ganz weit, 13 Jahre im Voraus im Prinzip ihm schon voraussagen. Nur der Junge konnte in seinem Alter mit diesen Träumen überhaupt nicht umgehen und er hat sie eigentlich missbraucht. Zeigte ihn, wie er in 13 Jahren sein wird und er fand das ganz toll, dass er über seinen Brüdern stehen würde, im zweiten Traum sogar über seinen Eltern und er konnte also mit dieser Situation nicht umgehen. Das Ergebnis war, seine Brüder herzten ihn so sehr, dass sie ihn in den Brunnen warfen, ihn dann verkauft haben, versklavt haben und für ihn so eine Lehrphase begann, die ihn ja eine Charakterschule durchzogen hat. Und diese 10 Folgen, die ich jetzt mit dieser Predigtreihe habe, sollen so ein Stück diese zehn Charaktertests durchlaufen und aufzeigen, die er durchlebt hat und die wir auch, der ein oder andere, immer mal wieder vielleicht auch durchlebt. Es geht hier nicht nur um Josef, sondern es geht halt eben auch um dich und mich ganz konkret. Ganz konkret sind wir halt eben auch manchmal in solchen Situationen wie Josef, der halt eben auch an Grenzen kommt, in Lebenssituationen kommt, wo Entscheidungen zu treffen sind und wo es auch manchmal einfach heißt, aushalten und anhalten an unserem Herrn. Wir haben also, machst du mit die erste Folie? Dankeschön. Wir haben also heute das Thema der Machttest. Es geht also um das Thema Macht. Und jeder von uns hat also mit Macht in irgendeiner Art und Weise schon mal zu tun gehabt. Irgendwie klappt das da hinten aber nicht. Jetzt klappt es. So. Ich weiß nicht, Macht, ich will alles haben, ja, ich bin der Chef, außer mir gibt's nichts, man soll das so ein bisschen darstellen, der Machttest. Also, was heißt für mich, was heißt für uns Macht und wie gehen wir damit um? Es gibt verschiedene Situationen. Also, so. Kennt ihr diese Situation? Hat die von euch schon mal jemand erlebt, dass er von seinem Chef oder seinem Vorgesetzten irgendwie zur Schnecke gemacht wird, wo jemand seine Macht missbraucht? Ja? Oder dass man das Empfinden hat, man wird in Grund und Boden gestampft. Man ist in so einer Situation, wie dieser gute Mann hier, dass man um sein Leben fürchten muss. Ob nun physisch oder psychisch, man ist in einer Situation, dass man von anderen existenziell abhängig ist. Unsere Flüchtlinge erleben das im Moment ganz stark. Sie sind existenziell davon abhängig, wie unsere Behörden mit ihnen umgehen, ob Asyl anerkannt wird oder nicht anerkannt wird. Die empfinden sich manchmal auch in einer solchen Situation. Du bitte nicht, ja? Wir kennen den Machttest. Da ist Anna und wir kennen den, die also ihre Macht, und es gibt da sicherlich noch ein paar mehr, so, ich wollte hier keinen politischen Vortrag halten, da gibt es sicherlich noch ein paar mehr, die aktuell uns weltpolitisch Sorgen bereiten, weil sie offensichtlich mit ihrer Macht ja etwas vorhaben, was eigentlich nicht wirklich zum allgemeinen Wohl dient. Macht heißt also, ich habe die Möglichkeit, über andere zu herrschen, mit anderen zu tun, was ich will. Das ist letztlich Macht, was dahinter steckt. Und wenn man da noch so ein paar Bilder daneben macht von aktuellen Herrschern und man sich so auf der Zunge zergehen lässt, diese Situation, die wir aktuell halt eben politisch haben, dann kann einem schon blümmerant werden. Ne? Die Macht sei mit dir. Wer Star Wars kennt, der kennt auch ihn, ne? Genau. Die Macht sei mit dir, sagt er also immer. Ja, aber um Macht, worum geht es bei dieser Macht? Die Macht haben wir halt eben auch mit unserem Josef. Und da möchte ich natürlich auch so ein Stückchen den Bogen schlagen mit unserem Josef. Erinnert euch, er hat im Knast gesessen, als er Potiphars Frau davongelaufen ist, ja, sie ihm ans Leder wollte, Potiphar ihn ins Gefängnis schmeißen ließ. Dann war ja der Bäcker und der Mundschenk, erinnert euch, die hatten Träume, Josef hat diese Träume interpretiert, die haben zugetroffen. Und er hat dem Mundschenk gesagt, denk an mich, wenn du rauskommst. Aber 2 Jahre waren vergangen. Das heißt also, 2 Jahre hat Josef dann im Knast noch gesessen und da gefristet sein Dasein. Eines Nachts hatte der Pharao einen Traum. Er stand am Nilufer, als 7 schöne, wohlgenährte Kühe aus dem Wasser stiegen und im Ufergras weideten. Danach kamen 7 magere und unansehnliche Kühe aus dem Fluss und stellten sich neben die anderen. Plötzlich stürzten sich die Mageren auf die dicken Kühe und verschlangen sie. Der Pharao wachte auf. Das ging mir, glaube ich, auch so. Wenn ich so einen massiven drauf hätte, das reißt sich denn schon mal aus den Federn, ne? Aber das war nicht der einzigste. Er schlief sofort wieder ein und hatte einen zweiten Traum. 7 volle, reife Ähren wuchsen an einem Halm. Danach wuchsen 7 kümmerliche Ähren, die vom heißen Wüstenwind verdorrt waren. Die Dürren fielen über die vollen her und fraßen sie auf. Das hat natürlich den Pharao ganz schön unruhig gemacht. Und so ein Pharao, müsst ihr euch vorstellen, das war nicht wie bei uns heute Merkel oder sonst irgendwie ein Bundeskanzler oder ein Präsident. Das war damals jemand, ja, gottgleich wurde er angesehen. Er hatte natürlich auch einen großen Stamm Berater und so weiter. Den hatte das alles erzählt und keiner wusste darauf eine Antwort. Und das war damals schon eine schwierige Situation, wenn du auf eine Frage vom Pharao keine Antwort hattest, wurdest du auch nicht mehr gefragt, denn du konntest nicht mehr antworten. Denn dein Leben war in der Regel dann auch zu Ende. Also alle hatten keine Antwort darauf und dann auf einmal fiel dem Mundschenk ein, da war doch noch was. Ich habe doch jemandem was versprochen und jemand hat mir doch geholfen. Und er erzählt das dem Pharao und sofort ließ Pharao Josef aus dem Gefängnis holen. Josef rasierte sich, zog neue Kleider an und trat vor den Pharao. Ich weiß doch nicht, warum das so explizit beschrieben worden ist, dass er sich rasierte und neue Kleider hatte. Sicherlich mit der Zeit dann auch ein bisschen Bart bekommen. Und nun, wie sieht das so aus bei so einem Pharao? Ne? Ich weiß nicht, ob das wirklich so ein Bild ist von damals, wie das damals beim Pharao aussah. Nun müsst ihr euch vorstellen, wie gesagt, aufgrund seiner Position, die er hatte, dass er ja quasi wie Gott gleich war, sitzt da oben auf einem großen Thron. Und wenn du da so als Männchen da kommst und gerade aus dem Knast, ich denke, das schlottern dir ganz schön die Knie. Ja? Und dann gehst du auf diesen Pharao zu und der Pharao sagt, ich habe etwas geträumt, begann der König. Und keiner kann mir sagen, was es bedeutet. Aber ich habe erfahren, dass du Träume auslegen kannst, sofort, nachdem du sie gehört hast. Was steckt da drin, ne? Ich will jetzt und sofort und gleich eine Antwort haben. All meine ganzen Berater haben es nicht auf die Rille bekommen. Von dir erwarte ich das jetzt. Das ist schon Druck. Wenn man sich mal so eine Situation vorstellt, ne? Du stehst da, da oben auf seinem Thron sitzt der Pharao, der ganze Staat drumherum, alles prunk und so weiter. Allein dieses ist schon unheimlich einschüchternd. Und dann halt eben so eine Ansage, das ist nicht so ganz einfach. Ich selbst kann das nicht, sagt er da. Ich selbst kann das nicht, erwidert Josef. Aber Gott wird dir sicher eine gute Antwort geben. Früher war er immer der Hero. Ich, ne? Jeder denkt an sich, nur ich denk an mich. Und jetzt auf einmal, ich kann das nicht, aber Gott, ja, er hat gelernt. Was hat er auf seinem Weg gelernt? Einmal, und auch Potiphar merkte bald, dass der Herr auf seiner Seite war. Also, als er damals verkauft wurde als Sklave an Potiphar, hatte er seine Arbeit so gut gemacht, dass Potiphar merkte, Gott ist auf deiner Seite. Das geht sonst nicht mit rechten Dingen zu. Was du hier leistest, da ist Gott an deiner Seite. Deshalb bevorzugte er ihn vor allen anderen Sklaven und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Clever. Also wenn ich so einen Verwalter hätte, würde ich es auch sofort machen, wo ich merke, da ist wirklich die Hand Gottes drauf, dem kannst du vertrauen, das ist alles im grünen Bereich. Von da an segnete Herr Potiphar und ließ ihm Josef zuliebe gut gehen. Josef hat gemerkt, er bekam hier Macht. Er bekam Macht. Er vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Alles hat er ihm anvertraut. Das heißt, er hatte Macht über den gesamten Besitz. Und er ist mit dieser Macht, ist er vernünftig umgegangen. Denn die Schwester von Macht ist Verantwortung. Wenn ich mit Macht verantwortungsbewusst umgehe, dann ist es im Gleichgewicht. Wenn ich aber Macht missbrauche, dann kommt es aus dem Gleichgewicht raus. Und hier merkte man einfach, Gott war dabei. Und das, denke ich, sind so Phasen, die Josef halt eben auch gelernt hat. Auch in Vers 22. Aber der Herr hielt weiterhin zu Josef. Das war, als er ins Gefängnis geworfen wurde. Da hätte man ja sagen können, Mensch, ja, ich habe nichts gemacht, nichts falsch gemacht und trotzdem lande ich im Gefängnis. Warum? Er hätte auf Gott sauer sein können. Aber er hat auch dort im Gefängnis seinen Job gemacht. Er hat sich so verhalten, wie er selbst war. Und der Herr hielt weiterhin zu Josef. Er stand ihm bei und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Der Verwalter brauchte sich um nichts zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass Gott ihm half und ihm Erfolg schenkte. Ja, das Gleiche wieder. Also, Josef hat was gelernt. Was mag das wohl gewesen sein, was er da gelernt hat? Er hat Demut gelernt. was ist Demut? Ich habe mal gegoogelt bei Wikipedia. Das Wort Demut kommt aus dem Althochdeutschen und bezeichnet eigentlich die Bereitschaft zu dienen, letztlich aber auch das Bewusstsein an das Vollkommene, absolut Göttliche, niemals heranzureichen. Demut ist eine tiefe Bescheidenheit, eine Anspruchslosigkeit, die Bereitschaft zu dienen. Und das ist das, was man gerade in den beiden Situationen, die ich eben genannt hatte, von Potiphar und in der Situation im Gefängnis, was Josef gemacht hat. Und Gott hat es gesegnet. Demut ist eine innere Ergebenheit, oft auch tiefe Hingabe an Gott. Ursprünglich ist Demut ein religiöses Gefühl. Vor der Allmacht Gottes, der Schönheit Gottes, der Gnade Gottes hat der spirituelle Aspirant Demut. Später wurde Demut auch eine Eigenschaft, die ein Untergebener vor seinem Herrn haben sollte. Also wir sehen, Demut wird also hier tiefe Bescheidenheit, eine Anspruchlosigkeit und Bereitschaft zum Dienen. Ja, das war Josef, Altes Testament. Haben wir denn auch was im Neuen Testament zu dem Thema? Was meint ihr? Kennt ihr die Situation? Ist ja nur ein Punkt. Der Rangstreit der Jünger. Da heißt es, sie kamen nach Kapernaum. Als sie im Haus waren, fragte Jesus die Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Doch sie schwiegen verlegen, denn sie hatten sich darüber gestritten, wer von ihnen wohl der Wichtigste sei. Wer ist der Bestimmer? Wer hat die Macht? Wer hat das Sagen? Das ist ja etwas, was wir tagtäglich in unserem Alltag erleben. Wer ist Chef im Ring? Das erleben wir tagtäglich. Nach wessen Nase wird getanzt? Wer gibt die Richtung vor? Das ist ja grundsätzlich nicht schlimm, wenn es in Verantwortung geschieht, wenn es in Missbrauch geschieht, dann wird es schlimm. Jesus setzte sich, rief die 12 Jünger zu sich und sagte, wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen und ihnen dienen. Da wird es nochmal deutlich. Die Hierarchie Gottes ist auf den Kopf gestellt. Bei uns ist die Hierarchie, ist der Wichtigste ganz oben, bei Gott ist der Wichtigste ganz unten. Jesus hat die Schuld der ganzen Welt getragen. Ich habe ein paar tolle Sprüche gefunden. Gebe ich euch mal mit. Sprüche 16, Vers 19. Besser sein mit den Demütigen, besser niedrig sein mit den Demütigen, danke, als Beute austeilen mit den Hochwertigen. Besser niedrig sein mit den Demütigen, als Beute austeilen mit den Hochwertigen. Oder in 22, Vers 4, der Lohn der Demut und der Frucht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Und zwar etwas, was über unser Hier und Dasein, heute hier, hinausreicht. Über den Tod hinaus. Denn du und ich, wir sind für die Ewigkeit bestimmt. Und dann das Letzte noch ein. Wer hochmütig ist, wird schließlich erniedrigt werden. Der Bescheidene dagegen wird geehrt. Aber es ist ja so uncool. Ne? So schrecklich uncool, niedrig zu sein. In den Augen von Menschen vielleicht, aber in Gottes Augen nicht. Und das ist einfach so der Punkt, der für uns wichtig ist. Woher beziehst du, woher beziehe ich meine Wertigkeit? Was gibt mir meine Wertigkeit? Die menschliche Macht, über Menschen zu herrschen, Verantwortung oder Macht zu haben über Menschen? Wenn du Angestellter bist, hast du einen über dir. Und wenn du der Chef oben bist, dann hast du welche unter dir. Wie gehst du mit denen um? Das muss nicht nur Chef sein, das kann auch in der Familie sein. Wie gehe ich in der Familie mit meinen Familienmitgliedern um? Lasse ich da den Chef raushängen? Wir finden in Micha 6, Vers 8, der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist. Er fordert von euch Menschen nur eines, haltet euch an das Recht, begegnet anderen mit Güte und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. Im Neuen Testament heißt es, liebe den Herrn aus all deiner Kraft und all deinen Möglichkeiten und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn dieses Gesetz alleine für uns alle Gültigkeit hätte, gäbe es keine Kriege, wäre alles in Butter. Aber leider ist es nicht so. Matthäus 11 finden wir, vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Ich sehe auf niemanden herab, sagt Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde. Er sagt, vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass der lebendige Gott das zu dir und mir sagt. Er guckt nicht auf dich herab. Er behandelt dich nicht wie Dreck, obwohl wir es eigentlich ihm gegenüber sind. Sein Wesen ist Liebe, Barmherzigkeit und Güte. Er will dir und mir Gutes tun. Wir müssen uns für ihn öffnen, damit er auch einfach an uns ran kann, an unser Herz ran kann. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Wenn wir uns ihm anvertrauen. Anvertrauen heißt öffnen. Wenn ich jemanden vertraue, dann öffne ich mich. Dann lasse ich ihn in mein Herz blicken. Dann mache ich mich verwundbar. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht, und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Es widerspricht nur manchmal so unserer eigenen Vorstellungen, und das macht es für uns manchmal schwer, weil wir so unsere eigene Vorstellung haben. Gott weiß alles, aber ich weiß alles besser. Ja, das ist so das Problem, was wir da so haben. Und ich möchte uns heute mit einem Vers entlassen. Aus 1. Petrus 5. Zwei Verse sogar. Da heißt es, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er sorgt für euch. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, ordnet euch unter, vertraut ihm, öffnet euer Herz und schüttet das, was euch im Herzen belastet, aus. Wir hatten vorhin im Gebet gehabt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühsam und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wie gehst du damit um? Ja, war ganz nett. Och, konnte man gut zuhören. Die Folien waren gut, hat er gut gemacht. Aber bist du bereit, Gottes Geist an deinem Herzen arbeiten zu lassen? Das meint er damit. Hier. Das ist damit gemeint. Gottes Geist an unserem Herzen arbeiten zu lassen. Uns zu öffnen für ihn, zu bitten, Herr, hilf mir. Ich lade euch ein, das hier euch wirklich auf der Zunge zergehen zu lassen und aufzunehmen und umzusetzen. Amen.